Witamy w nowej Rundzie Let's Podcast Together. Wir haben was Krasses für euch vorbereitet und Dustin hat jetzt erstmal mehr für euch. Und wer das am Anfang nicht verstanden hat, das war Polnisch.
Bist du sicher?
Ja.
Bist du sicher, dass du korrektes Polnisch geredet hast?
Ich habe mir das jetzt gut 50 Mal vorlesen lassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nah dran war. Es war Polnisch mit stark deutschem Akzent. Akzent.
Ah.
Ne? Ja, A-C-K-S-E-N-D. Akzent. Ja, okay. Ich bin fertig. Wow, das hat einfach jetzt wie immer mehr für euch, denn wir beschäftigen uns heute mit der Ankunft am Flughafen.
Der Ankunft am Flughafen. Ja, heute geht es um den Film Arrival. Und der Film kam 2016 in die Kinos und eine Länge von 117 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Eric Heiserer. Und zwar Story of Your Life von 1998, die damals Ted Chiang veröffentlicht hat und Eric Heiserer halt übernommen hatte, zum Teil aber auch künstlerische Freiheiten sich gelassen hat und daraus das Drehbuch dann geschrieben hat. Der Regisseur ist Denis Villeneuve, oder wie man ihn auch immer aussprechen möchte, wohl einer der besten Sci-Fi-Regisseure aller Zeiten. Oder an sich einer der besten Regisseure aller Zeiten, wenn man seine Filmografie sich anguckt. Er hat jetzt nicht viele Filme gemacht, aber die Filme, die er gemacht hat, sind halt alle schon im oberen 10% Teil dabei. Also auf jeden Fall, also er hat gemacht zum Beispiel Prisoners, Enemy, Sicario, Arrival, Blade Runner und den neuesten Film, den wir hoffentlich dieses Jahr noch im Kino sehen werden, einer der größten Sci-Fi Stücke aller Zeiten, wo sich auch Star Wars dran orientiert hatte. Dune, der soll ja dieses Jahr rauskommen, sollte eigentlich letztes Jahr schon rauskommen, aber der soll wahrscheinlich dieses Jahr rauskommen. Und da bin ich auch richtig, richtig drauf gespannt, wie Dune halt wird, weil das ist halt so, wenn man sich halt so Sci-Fi-Sachen anguckt, so das Nonplusultra, weil das ist halt so mit der Anfang davon. Genau. Dann die Hauptbesetzung ist einmal Amy Adams. Die kennen vielleicht ein paar Leute aus dem derzeit zweitbeliebtesten Film auf Netflix, glaube ich, und zwar The Woman in the Window, wo sie mitgespielt hatte. Aber sie war auch bei Man of Steel und bei den ganzen Filmen mit Superman dabei, und zwar als Lois Lane. Das kann ich mir vorstellen, dass das der ein oder andere auch kennen dürfte. Weitere Schauspieler sind zum Beispiel Jeremy Renner, Forest Whitaker, die beiden kennt man auch, also da brauche ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Und
Forrest Whitaker sagt mir gerade gar nichts.
Forrest Whitaker ist schon einer der bekanntesten Schauspieler aller Zeiten. Ja, was soll ich sagen, wurde halt alles mitgespielt jetzt.
Ja, ich gucke gerade selbst mal rein.
Es ist halt viel, also zum Beispiel auch in Rogue One in Star Wars mitgespielt, hat in Black Panther hat er mitgespielt, 8 Blickwinkel. Das ist ein bisschen viel, ich glaube, da kann man das selbst sich, glaube ich, angucken. Ja. Weitere Sachen kommen dann später im Laufe dieser Unterhaltung, wenn wir nochmal über den Sapir-Whorf-Hypothese reden, die ganz toll ist. Und ja, dann kann Klaas gerne weitermachen.
Ja, also Film Arrival, da kommt halt was auf der Erde an. Letztendlich beginnt es aber damit, dass der Hauptcharakter in diesem Film ist Lois Banks. Die ist Linguistin an einer Hochschule und lehrt da halt Linguistik, was man sich auch hätte denken können. Ja, letztendlich am Anfang des Films, Lois Banks sieht man halt irgendwelche Träume, die sie hat über ein kleines Kind. Letztendlich ist sie halt aber Professorin an einer Hochschule für Linguistik, und eines Tages, als sie in ihre Vorlesung hält, sagt dann eine nette Studentin: Ey, mach doch mal bitte Fernseher an, da ist gerade was Tolles in den Nachrichten, und man sieht halt, oh shit, waren 16 oder 12, gefühlt habe ich 16 und 12 im Kopf, ich gucke mal nach, auf jeden Fall landen da Raumschiffe auf der Erde und hovern da so über der Erde drüber und machen aber erstmal nichts. Und ja, letztendlich werden die Unis, wird dann alles evakuiert und das normale Leben steht erstmal still. Und sie wird dann auch irgendwann von einem Soldaten, einem Militärmitglied, besucht und gefragt, ey, ich habe hier mal Aufnahmen, Tonaufnahmen, können Sie das bitte übersetzen? Und da sagt sie so, nee, geht nicht, ich brauche Kontakt, weil ich kenne die Sprache nicht, deswegen kann ich das nicht übersetzen. Ich brauche Kontakt, ich muss wissen, wie die anderen reagieren, man muss sich sehen, bei sich sehen. Sie sagt halt ganz viel darüber, wie so ein Austausch unter Menschen auch stattfindet und wie man neue Sprachen lernt. Was ich auch ganz lustig fand, was ich ihr hundertprozentig abgekauft hat, nennt sie so ein Beispiel, dass sie das, als früher die Engländer, die Indianer das erste Mal getroffen haben oder die Ureinwohner von Südamerika ist es, glaube ich. Ich mache mich gleich gerade nur lächerlich. Aber egal. Die DDR getroffen haben und Australien war das. Ich bin doof. Naja, auf jeden Fall verständigen sich halt, können nicht reden und die Engländer oder die Einwanderer fragen dann halt so, was ist das? Und zeigen auf ein Känguru. Und daraus nehmen halt die Einwanderer dann halt, ey, es heißt Känguru, das Tier. Und sie sagt dann so, ja, aber in echt bedeutet Känguru in der einheimischen Sprache eigentlich, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe dich nicht, ich weiß nicht, was du sagst. Und daraus sagt sie dann halt, ey, ohne sich richtig zu verständigen, also Sprachenlernen ist generell schwierig. Ich muss ganz viel machen, das kann man nicht einfach so über Audio machen. Was sie dann aber letztendlich sagt, ist, dass es einfach nur eine ausgedachte Geschichte war, um ihr Argument klar zu machen. Das fand ich ganz lustig. Ich habe mir den Film angeguckt und dachte mir so, what the fuck? Ist das wahr? Aber es war nicht wahr. Naja, letztendlich darf sie auf jeden Fall zu der Militärbasis gehen, trifft dann auch einen anderen Wissenschaftler, der eher für die naturwissenschaftlichen Sachen dann da ist und die Außerirdischen erforscht. Und sie darf dann halt mit denen interagieren. Interaktion sieht dann in dem Raumschiff so aus, dass sie halt in das Raumschiff reingehen, und dann hinter einer Glasscheibe oder ein anderer Stoff, den sie definieren konnten, sind dann halt die Aliens und die versuchen dann halt gegenseitig sich zu kommunizieren. Sie macht dann auch nach dem zweiten Treffen gute Fortschritte und macht dann halt so, lehrt dann halt so gegenseitig so normale Wörter, damit die halt miteinander kommunizieren können und können dann halt auch die Schrift von denen sozusagen identifizieren. Die Schrift von denen sieht dann so aus, dass es eher so Kreise sind, mit so ganz vielen Schlenkern dran. Und so ist dann halt die Kommunikation zwischen den beiden, dass sie also sozusagen sie reden und zeigen und schreiben dann halt aber letztendlich in der Sprache der Außerirdischen miteinander. So, und dann geht's weiter, dass letztendlich stehen eigentlich die ganzen Länder im Austausch die ganze Zeit. Die reden miteinander, was sie gereicht haben. Aber Korea? Was Korea? Kann mich da einer korrigieren? Was war? China?
China.
China ist halt eigentlich dabei und ist halt die Person, die so am wenigsten kooperativ ist und irgendwann sagt er dann halt, okay, wir greifen jetzt an, die haben irgendwas. Ach so, sie haben gefragt, warum seid ihr hier an die Außerirdischen? Was macht ihr hier? Warum seid ihr hier? Weil sie halt nichts Böses gemacht haben, haben keine Strahlung und nichts abgesendet. Und da haben sie halt gesagt, wir bringen euch eine Waffe. Und daraufhin hat China dann gesagt, okay, das muss irgendwas mit Waffe sein, wir werden angegriffen, die wollen uns das vielleicht nur einem bestimmten Land geben, das können wir nicht zulassen, deswegen greifen wir die jetzt an und haben sich halt von der Kommunikation abgeschottet und daraufhin hat Amerika dasselbe gemacht und eine Kettenrelation, letztendlich haben alle nicht mehr miteinander geredet. So, das Problem war, die Linguistin Dr. Banks hat da halt nicht dran geglaubt, sondern es war halt so, die sind nett, die Außerirdischen, die wollen uns irgendwas geben, haben keine bösen Absichten hierher zu kommen, wir können die nicht angreifen, das geht nicht. Und in der letzten Nachricht, die sie bekommen haben von den Außerirdischen, das waren dann ganz, ganz, ganz viele Symbole. Und der Physiker Donnelly heißt übrigens der Kollege, der sich irgendwas naturwissenschaftlich findet dann halt heraus, dass es irgendwie ein 16. war oder ein 12. hat es dargestellt. Das bedeutet, dass alle zusammenarbeiten müssen. Letztendlich ziehen sich die Raumschiffe dann, weil sie angegriffen werden oder bald angegriffen werden, ja auch zurück und fliegen so hoch. Und die Dr. Banks kommt aber nochmal mit so einer Sonde nach oben und redet halt direkt, ohne die Scheibe dazwischen, mit den Außerirdischen. Redet halt so über, redet halt darüber und findet dann halt heraus, was findet sie denn nochmal heraus? Ist das noch jemand von euch? Warte mal, ich muss hier mal eben. Naja, letztendlich finden sie halt heraus, dass die Sprache zeitlos ist. Dass du also mit der Sprache, egal, die verändert halt dein Verständnis von Zeit. Und du kannst halt mit der Sprache sozusagen Zeitreisen machen, weil du halt in mehreren Zeitlinien, so wie ich das verstanden habe, gleichzeitig lebst, sozusagen. Und das finden die halt heraus und dadurch, die Banks hat schon den ganzen Film über irgendwelche solche Träume, wo sie halt die Zukunft sieht, sozusagen. Da sieht sie dann auch, oh shit, ihr Mann, die trennen sich irgendwann und ihr Kind kann halt auch in die Zukunft sehen und hat halt irgendwelche Prophezeiungen. So, und am Ende ist sie dann halt in mehreren sozusagen an mehreren Zeitpunkten gleichzeitig und ist am Ende so bei einer Konferenz, wo die ganze Welt da ist, wo man auch im Hintergrund sieht, dass irgendwas mit der Sprache zu tun hat und redet dann halt mit diesem chinesischen Kommandeur. Der chinesische Kommandeur erzählte dann, gut, dass sie mich angerufen haben auf meinem privaten Telefon. Wir müssen, ohne sie hätten sie mir das nicht gesagt, was meine Frau im Sterben liegend mir letztendlich erzählt hat, hätte ich angegriffen und es wäre alles schlimm gewesen. Und letztendlich konnte sie dann halt gleich, weil sie gleichzeitig beiden Zeitlinien sozusagen wusste, konnte sie dann im Moment, wo es knapp wurde, dass die chinesischen Sachen nicht mehr damit kommuniziert haben, beim chinesischen Anrufen und das halt sagen, was sie in der Zukunft dann von dem chinesischen Dingsens gesagt bekommen hat. Sozusagen. Sie konnte das dann wiederholen und wusste halt, was sie dem chinesischen Kommandeur sagen muss und welche Telefonnummer und alles er hat. Und das ist dann sozusagen das Ende des Films. Ist halt ein Happy End dann sozusagen. Es ist halt ein trauriges Happy End, weil man halt weiß, dass ihre Beziehung zu Bruch geht mit dem Wissenschaftler, den sie dann eingeht, und dass ihr Kind auch dann irgendwie noch besonders ist, weil sie halt diese neue Sprache haben, wo sie Zeit anders wahrnehmen. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles erzählt, was wichtig war.
Cool.
Wer möchte gerne weitermachen? Julius,
Ich
du?
glaube, ich lasse jetzt überlasse jetzt erstmal das in den Vortritt weiterzumachen, Komma, weil ich tatsächlich letzte Woche, während wir den Film geguckt haben, zwischenzeitlich halt mein Portemonnaie gesucht habe, das mir am nächsten Tag gegen Mittag von einem freundlichen Brandenburger überreicht wurde, der bei mir an der Tür klingelte und ich deswegen den halben Film verpasst habe. Und ja. Nochmal jetzt durch die Bewertung anderer nochmal ein bisschen auffrischen lassen, bevor ich meinen Senf dazugebe, ne?
Frau Kessler, kannst du uns am besten erstmal was zu sagen? Du hast den Film ein bisschen anders bewertet als ich.
Ja, also ich persönlich also ich fand den Film sehr gut. Ich fand ihn sehr unterhaltend, man konnte ihn sich gut angucken. Aber letztendlich haben Dustin und ich, glaube ich, ein sehr anderes Verständnis von diesem Film, was er für Bedeutung hatte und was er behandelt genau. Einfach weil ich mich persönlich nicht weiter mit dem Film beschäftigt habe als den Film selbst. Ich habe mir jetzt nicht weitere Theorien, die angesprochen haben in dem Film, weiter durchgelesen, sondern für mich war das halt einfach, wir haben eine Sprache. Also es wurde auch im Film auch, glaube ich, auch nochmal angesprochen, dass die Sprache ausmacht, wie du wirst oder welche Ansichten du hast. War das, glaube ich, so? Und für mich war halt die Sprache der Außerirdischen, okay, du kannst halt irgendwie gleichzeitig in mehreren Zeitpunkten sein, weil Zeit halt nicht konstant ist. Das wissen wir ja schon als Wissenschaft, also als Menschen wissen wir ja schon, dass Zeit nicht konstant ist, sondern Lichtgeschwindigkeit. Und
Relativitätstheorie und der ganze Kram.
Ich weiß gar nicht, ob die Relativitätstheorie damit überhaupt was zu tun hat. Weil die Relativitätstheorie sagt doch aus, dass eine Welle, also dass du nicht genau weißt, wo sich ein Gegenstand oder ein Teilchen befindet, wenn du es nicht beobachtest. Dann kannst du es nicht predikten und es verhält sich dann auch anders. War das nicht die Relativitätstheorie? Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, das ist gerade nicht wichtig.
Ja, das ist ein Fakt. Ja, gut. Also, ja. Und mit der Sprache kannst du halt dann so zwischen der Zeit hin und her hüpfen. Hab ich so verstanden.
Nein,
Und
du hüpfst nicht durch die Zeit.
gut, dann das habe
Was
ich jetzt so aus dem Film genommen.
das
Und
ist die.
deswegen haben wir, glaube ich, einen sehr groß anderen Eindruck von diesem Film, das und ich.
Also ich habe ja noch ein paar Informationen durchgelesen. Also erstmal ist ganz interessant zu wissen, dass und zwar diese Schriftzeichen, was die Aliens benutzen. Also die wurden halt so gemacht, weil sie sowohl Vergangenheit, Gegenwart als auch die Zukunft gleichzeitig zeigen. Und das Gleiche kommt in diesem Film halt öfters drin vor. Was witzig ist, zum Beispiel die Tochter heißt zum Beispiel Hannah. Das ist ein Palindrom. Das ist also so gesehen sowohl von vorne als auch von hinten ist es gleich. Und die haben tatsächlich sogar sich den Kinostart den 11.11. extra ausgesucht, weil es halt sowohl von vorne als auch hinten gleich zu lesen ist. Das bedeutet so gesehen, die Vergangenheit und die Zukunft sind in dem Sinne kompakt gepackt. Also, weil, was ich jetzt verstanden habe, ich habe das nochmal, ich habe nochmal zum Beispiel, beziehe ich mich da auch auf die Quelle mit von Filmstarts, die haben das halt angesprochen, und zwar die genannte Sapir-Whorf-Hypothese, die halt sagen, dass halt durch die sprachliche Wahrnehmung, wir haben eine bestimmte sprachliche Wahrnehmung. Wir können verschiedene Sprachen verstehen, aber es gibt halt Dinge, die wir halt nicht verstehen und auch nicht verstehen können, da wir nicht wissen, wie wir sie verstehen werden. Und dadurch haben wir eine bestimmte Wahrnehmung und diese Wahrnehmung könnten wir theoretisch vergrößern, wie sie in diesem Film, weil sie es verstanden hat, was diese Symbole bedeuten. Können wir nicht. Das geht einfach nicht. Ist nicht möglich, weil wir haben dann nicht sowas wie sie halt.
Du
Und
meinst, um das mal so ein bisschen klarzustellen, wie ich das richtig verstanden habe, du meinst, dass eine Sprache, weil wir die Sprache momentan nur im Jetzt betrachten und nicht, wie sie später verstanden wird, was wir
wie
sagen.
sie in der Vergangenheit war, weil wir nicht wissen,
Ja.
wir kennen diese Sprache nicht. Und das ist bei der, das ist in dem Fall ja so genauso. Niemand versteht diese Sprache und sie versteht es aber an irgendeinem Punkt, wodurch sich die Wahrnehmung ihres sprachlichen Denkens vergrößert, wodurch sie halt sowohl Vergangenheit als auch die Zukunft und die Gegenwart kompakt zusammensehen kann. Weil die erste Szene in dem Film ist so gesehen das Ende des Films. Und sie sieht ja zum Beispiel auch an dem Punkt, als sie die Wahrnehmung also bekommen hatte, weiß sie, aha, sie muss diesen chinesischen General anrufen und ihn mitteilen, dass es nicht so ist. Dass es ein sprachlicher Übersetzungsfehler war, dass halt die Aliens nicht meinten, nein, es ist keine Waffe, sondern ein Werkzeug, weil die Aliens wollen, dass die Menschen diese Wahrnehmung bekommen, da die Aliens in knapp 3000 Jahren, wie das ja auch genannt worden ist, Hilfe von den Menschen benötigen. Nur die können halt nur den, nur die Menschen können halt nur den Aliens helfen, wenn die bis dahin diese Sprache gelernt haben, um ihre Wahrnehmung zu vergrößern und dann ebenfalls in die Zukunft und in die Vergangenheit und halt in die Gegenwart so gesehen gleichzeitig schauen können. Und das kann sie halt. Und deswegen weiß sie ja, aha, den Chinesen muss sie anrufen. Und sie weiß dann ja auch, dass sie mit den Typen da Donnelly da, mit dem Physiker, dass sie dort eine romantische Beziehung eingeht und halt dann dort die Tochter geboren wird, die halt dann trotzdem stirbt. Was auch gleichzeitig eine Message dieses Films ist, und zwar, dass jedes Leben, egal wie lang es ist, wertvoll ist. Das ist zum Beispiel auch noch eine wichtige Sache, die man halt nicht vergessen darf. Das zielt auch noch drauf an, so gesehen, als Fazit. Selbst ein kurzes Leben ist es wert, gelebt zu werden. So zitiert von der Filmstarts-Kritik.
Wir auch noch mal verlinken.
Genau, und wie gesagt, die beziehen sich halt zum größten Teil auf diese Sapir-Whorf-Hypothese. Das ist halt diese Wahrnehmung. Das ist halt für uns nicht verständlich. Das ist halt, Wäre auch nur eine Hypothese, weil was ist, wenn, wie gesagt, wenn was, wie würden wir reagieren? Würde sich unsere Wahrnehmung wirklich verändern, wenn wir, sage ich mal, etwas lernen, was wir erstens nicht wissen, was es ist und wie wir es überhaupt können? Das ist ja so die Sache. Es ist ja nicht vorhanden. Würde sich jetzt unsere Wahrnehmung auch verändern, sage ich mal, wenn jetzt irgendwelche außerirdisches Lebewesen auf unserem Planeten kommt und uns irgendeine Sprache anbietet, wie zum Beispiel, deswegen ist ja auch die Sprache in dem Film, von dem, die Symbole sind ja auch ein Kreis, so gesehen, dass es halt immer fortlaufend ist, die Geschichte. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und irgendwann ist der Punkt der Zukunft wieder die Gegenwart und dann ist so gesehen die Gegenwart, die wir jetzt haben, wieder die Vergangenheit. Und irgendwann ist auch die Zukunft in irgendeinem bestimmten Punkt ja auch wieder die Vergangenheit. Also in so gesehen ist es ja ein Kreislauf, der sich immer wiederholt und wiederholt. Ja.
Also als du gerade gesagt hast von einem Kreis, der sich immer wiederholt, da habe ich kurzzeitig gerade ein sehr bekanntes Disney-Lied im Kopf gehabt. Und ja.
Ja, Höhle der Löwen.
Die
Höhle.
Höhle der Löwen, der neue Disney-Klassiker.
Ich sehe hier gerade mal, ich hatte nämlich hier jetzt zum Erzählen der Geschichte mal die Wikipedia-Seite angeguckt und da haben die halt diese Saphir-Whorf-Hypothesis nie angesprochen und dann habe ich mal auf die englische Version geschalten und da wird die halt angesprochen das erste Mal. Und ich finde das so interessant. Da haben halt auch Kritiken von unterschiedlichen Wissenschaftlern gab es, von unterschiedlichen Linguisten zu dem Film. Und die sagen halt, dass das Lernen einer neuen Sprache in dem Film auch sehr gut dargestellt wird generell. Aber dass halt die Saphir-Whorf-Hypothese sehr weit gestreckt wurde und ja, gestreckt wurde, um halt den Plot so darzustellen. Was ja, was ich finde, was für einen Film überhaupt nichts Schlimmes ist. Die
Nee,
müssen nicht
überhaupt nicht.
immer korrekt sein. Es ist halt cool, dass sie das als Vorlage, dass sie einmal bei dem Lernen von Sprachen, also die sagen auch, dass es vielleicht ein bisschen simplified war mit dem Lernen einer neuen Sprache, weil die manche Schritte übersprungen haben, aber müssen sie ja in dem Film. Ja, aber generell, dass es halt sehr gut gelungen ist, der Film auch wissenschaftlich gesehen.
Also, wie lange hat sich der Film eigentlich gestreckt? Wie lange waren jetzt eigentlich die Aliens auf dem Planeten? War das 2, 3 Jahre oder wie lange war das?
Ich glaube nicht, dass es so lange war.
Glaube, der Film hat sich aber schon über ein, also der, die Geschichte hat sich schon über viele Monate auf jeden Fall gezogen.
Ja, das stimmt.
Also 2 Jahre dürften das sein, weil dieser Anruf an den General kam halt 18 Monate später, weil sie hatte dann halt so diese Vorahnung, dass in 18 Monaten bei der Vereinten Nationen, dass es dort ist. Deswegen, also, dass ich denke, glaube, der Film hat sich über 2 Jahre, denke ich mal, gespielt, weil eine Sprache zu lernen, und das ist ja auch eine sehr, sehr komplexe Sache, weil das ist ja was ganz Neues, was die Menschheit und
Vor
die.
allen Dingen eine Sprache, die du nicht verstehst, wo du halt keine Anhaltspunkte hast, ne?
Ja.
Ich meine, unsere Sprache und dass wir die übersetzen können in viele andere Sprachen, fußt halt darauf, dass wir, ja, dass wir schon immer Kontakt zu verschiedenen Sprachen hatten. Aber das ist ja was ganz Neues, das hast du ja noch nie gehört oder gesehen. Also eine Sprache ist ja nicht nur Sprechen, es ist ja auch Schrift oder Bilder und der ganze Kram.
Ja, und die
Und
haben
wie
ja
schön wir
auch.
es im Film haben.
Ja, und die haben ja auch gesprochen, die Aliens. Die haben mir ja diese komischen Geräusche wiedergegeben, die die Menschen aber nicht nachmachen können. Und und dass es noch verkompliziert wurde. Dann haben die auch wieder auf dem
Und die haben
Schiff
doch auch
die.
festgestellt, die haben doch auch festgestellt, dass die Sachen, die sie schreiben, nichts zu tun hat mit den Sachen, die sie sagen. Das haben die ja auch irgendwann mal gesagt. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwann wieder widerlegt wurde, aber das hatten die auch mal gesagt.
Ja.
Und letztendlich fand die Kommunikation in New nur durch die Schrift statt. Und nicht durch Laute, sozusagen.
Ich sehe gerade, der Film wurde sogar für 8 Oscars nominiert.
Glaube ich.
Der wurde nominiert für bestere Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch. Hat eine Oscar gewonnen, und zwar für besten Tonschnitt, wurde noch nominiert für bester Ton, beste Kamera, bester Schnitt und bestes Szenenbild. Also 8 Oscar-Nominierungen, eine gewonnen, ist jetzt eine schlechte Bilanz, aber trotzdem muss man erstmal schaffen. Und ich sag mal so, als ich hab den damals 2016 ja auch im Kino gesehen. Also das Kino war relativ voll. Also ich finde, also es war so, die erste Stunde hat sich ein bisschen lang gezogen, weil man wusste halt als Zuschauer noch gar nicht, was geht es jetzt hier eigentlich, was passiert hier, wie spannend wird das eigentlich noch. Aber ich fand dann so die zweite Hälfte, so die zweite Stunde des Films, die war halt echt wirklich richtig, richtig gut. Also sie hat wirklich zum Nachdenken angeregt, man hat mal überfragt, man hat das manchmal gar nicht so verstanden. Noch nach dem Film, als der Film vorbei war, haben sich dann die Leute im Kino halt echt unterhalten, haben darüber diskutiert, was jetzt da eigentlich los war. Und das fand ich, gab es selten bei Filmen. Und an sich gibt es jetzt nicht so viele extremst intelligente Filme. Okay, wir haben als Beispiel genommen vielleicht Tenet und Inception. Und ich würde vielleicht auch noch Memento dazu rechnen sage ich mal, intelligentes Science Fiction. Aber so vieles intelligente Sci-Fi-Filme gibt es nicht, weil die meisten sind ja einfach nur, sage ich mal, entweder stumpfe Action. Wir greifen jetzt die Aliens an. Die Aliens verstehen unsere Sprache. Das hat Julius auch schon einmal kurz genannt, als wir uns über den Film kurz unterhalten haben, dass die Aliens uns immer unsere Sprache sprechen, auf einmal
Vor
kommen.
dem Podcast haben wir das gesagt, genau, weil
Ja.
oft ist es ja so bei Filmen mit Außerirdischen im Bereich Invasion oder sowas ähnliches oder Aliens kommen uns besuchen, ne? Entweder A, sie bomben uns alle weg, sowas wie Independence Day, oder B, sie kommen halt her, sprechen unsere Sprache akzentfrei und bomben uns dann weg.
Ja.
Ja.
Grob gesagt, ja.
Ja, es gibt natürlich da im Sci-Fi-Bereich mit Aliens sowas große Ausnahmen. Ich meine jetzt sowas wie Star Trek, habe ich auch gesagt, erklärt das, wie es funktioniert, indem sie ihre Universalübersetzer benutzen. Das ist halt, ja, ist auch sehr einfach gemacht, aber es ist in dem Universum einfach notwendig. Oder Star Wars erklärt es halt gar
Da
nicht.
habe ich
Es
auch nie
ist
verstanden.
halt so.
Habe ich auch nie verstanden. Wie können auf
Ja.
einmal die Menschen, also jetzt Jedis, auf einmal dann die Druiden verstehen und dann verstehen die eine andere Sprache nicht mehr und dann verstehen die auf einmal diese Wookie-Sprache und die sind ein bisschen
Ja.
so ungefähr, ja.
Das war jetzt ein Wookie, der sich erst freut und dann stirbt.
Deswegen, das hab ich halt nie so, das habe ich halt nie so verstanden.
Das wird mein neuer Klingelton, wenn ich die Nachricht kriege.
Aber so echt als Frage, habt ihr sonst noch irgendwelche Beispiele für, sage ich mal, intelligentes Sci-Fi? Weil also ich kann mal ganz kurz voraussehen, ich will jetzt klasse und nicht spoilern, aber bei Ex Machina finde ich persönlich, an sich ist es intelligent bis zu einem bestimmten Punkt und dann wird es einfach nur noch komisch und cringe einfach nur. Aber ja.
Ja,
Ja,
das
also.
stimmt schon.
Ja, ich habe
Also
Ex
es gibt
Machina noch
halt
nicht
wenig.
gesehen. Mir wurde auch gesagt, das ist eher interessant für Leute. Also ich habe meinen Kumpel gefragt, ob der den Film schon geguckt hat, wie er den fand. Und er meinte, dass der Film generell gut ist, aber noch sehr viel besser für Leute, die halt ein bisschen was von dem Thema verstehen. Ich weiß es nicht, könnt ihr da. Also ist jetzt gerade komplett falscher Film.
Nee, ihr könnt
Also.
euch das nur kurz sagen. Also ich sag mal persönlich so, es waren halt, also. Grob gesagt war von Minute 1 bis Minute 15, nee, von Minute, also eigentlich waren die erst, also der Film ging eine Stunde 44. Du kannst ungefähr sagen, eine ganze Stunde war eigentlich sehr viel geredet, weil es halt darum ging, Experiment in dem Sinne, dass ein Mensch mit einer KI halt spricht, wie menschlich die halt so auch werden kann, wenn ich das so jetzt richtig verstanden habe, noch was ich im Kopf habe. Und waren halt sehr, sehr, sehr viele Gespräche in den ersten Stunden. Und danach.
Ja,
Und
es geht ja eigentlich um diesen, das wird ja relativ zum Anfang auch gesagt, um diesen, wie heißt das, Turing-Test oder so
ja,
ähnlich.
Turing-Test, das ist ja von
Genau.
1956 oder so. Und zwar irgendwie, wie menschlich eigentlich eine KI sein kann oder so. Es geht ja, glaube ich, darum. Irgendwie so.
Nee, im Turing, Turing-Maschine. Okay, Turing-Test ist noch was anderes. Turing hat viel gemacht. Da kann man nicht. Ich hatte gerade an Turing-Maschine gedacht.
Nee,
Finde
der
ich auch ein
Turing-Test,
Konzept
das
mit
war halt
dem.
irgendwie sowas. Ich guck gerade mal den.
Ich glaube aber, da kommen wir sowieso in der nächsten Folge auch drauf zu
Ja,
sprechen.
natürlich. Also, ich sag mal so: Auf Letterboxd hatte Arrival 4,1 Sterne und halt Ex Machina 4 Sterne. Und ich würde aber auch persönlich sagen, ich fand Arrival besser. Man kann sagen, okay, die erste halbe Stunde oder die erste Stunde ist halt noch sehr verwirrend, aber es ist halt, finde ich, persönlich so intelligenter Sci-Fi, den man halt selten so sieht, der auch wenigstens irgendwie spannend verpackt ist mit guten Schauspielern, dass ich den Film halt auch 4 Sterne geben würde. Ich sag mal so ganz, ich gehe mal schon mal ganz grob von aus, Ex Machina gebe ich 3 Sterne, aber warum, das wird in der nächsten Podcast erklärt. Aber wie gesagt, also Arrival fand ich dann auf jeden Fall besser. Also von der ganzen Struktur, von dem ganzen Aufbau, von der ganzen Story-Idee her. Weil, keine Ahnung, ich mochte einfach die Schauspieler auch mehr, weil die Schauspieler in Ex Machina waren halt. Der eine, der Hauptdarsteller zum Beispiel, Klaas, den kennst du auch, der hat in einer Folge von Black Mirror mitgespielt, wo es um was so ähnliches ging tatsächlich. Und der Typ hat auch in Star Wars mitgespielt. Also eigentlich beide Charaktere, aber.
Star Wars gucke ich ja nicht.
Aber hast die Filme geguckt, wo die drin spielen? Aber ja.
Ach so, okay.
Deswegen, also, nee,
Na
also
gut,
ich würde
also.
deswegen 4 Sterne geben. Ich mochte den Film echt gerne. Also, ich lege den halt jeden ans Herz, der halt, sag ich mal, intelligenten Sci-Fi sehen möchte. Auch mal ein bisschen nachdenken möchte im Nachhinein. Vielleicht auch mal sich ein bisschen informiert über bestimmte Sachen und Themen, die halt in dem Film angesprochen worden sind, die man halt noch nicht so verstanden hat. Weil das hatte ich bei ein, zwei Filmen auch gehabt. Ich bin immer noch nicht auf den Filmnamen gekommen. Und zwar, beim ersten Mal schauen fand ich den relativ schlecht und langweilig, habe dann mich aber mal informiert, um was es eigentlich ging, wie zum Beispiel das Ende erklärt wurde, wie kompliziert das war. Das war, glaube ich, Split war das. Ja, genau, Split war das. Da habe ich mir eine 20-minütige Erklärung vom Ende angeguckt, wie, was es eigentlich bedeutet und dann sofort. Und habe ihn mir nochmal mit dem Wissen noch ein zweites Mal angeschaut und habe dann gemerkt, so, oh, der Film ist gar nicht so schlecht. Da habe ich ihn statt 2 Sterne dann 3 oder 3,5 gegeben, so grob gesagt dann. Also deswegen. Bei manchen Filmen muss man sich dann halt ein bisschen informieren. Zweites Beispiel wäre jetzt hier Prometheus. Habe ich ja auch schon mal in anderen Podcasts in Alien sogar auch genannt. Das ist, glaube ich, Prometheus. Ich glaube, jetzt objektiv betrachtet, jetzt sage ich, ja, also jetzt objektiv betrachtet von den Fanleuten her eigentlich auf Platz 3 der besten Alien-Filme ist von der ganzen Filmreihe. Vielleicht sogar auf Platz 2, wenn man halt versteht, um was es halt wirklich in diesem Film halt geht. Das habe ich ja auch euch, glaube ich, schon mal dann in Alien ja gesagt. Genau. Ja, das war eigentlich jetzt erstmal so von meiner Seite aus, wie ich das jetzt so sehe und wie man sich da vielleicht nochmal reinfummeln sollte und sich den nochmal mit einem anderen Blickwinkel angucken müsste.
Also ich persönlich mag ja auch sehr gerne intelligenten Sci-Fi. Ex Machina hatte ich mir jetzt nur ausgeguckt, weil ich einen Trailer, glaube ich, einmal gesehen habe und ich den richtig gut fand und dann auch noch irgendwo anders gelesen habe, dass es anscheinend so ein Klassiker sein soll. Und dann habe ich mir den ausgewählt. Ich hatte noch keine Ahnung, in welche Richtung der Film so richtig geht. Naja. Ich persönlich fand den Arrival-Film auch sehr gut. Ich finde halt, es ist nicht von der Story her, wenn man sich nicht weiter damit auseinandersetzt, ist halt im Film nicht viel passiert, weil letztendlich sie haben versucht, es zu verstehen. Dann kam irgendwann so der Umbruch mit, oh shit, die Sprache, ich habe dann von Zeit ein ganz anderes Verständnis. Und yay, ich verhindere das Drama. Und das war halt so gefühlt die Hauptpunkte in der Story. Und viel weiß mir ist nicht passiert, deswegen würde ich den nicht auf 4 Stellen, sondern 3,5. Also ich würde ihn wahrscheinlich weniger hochpreisen als Dustin, aber irgendwie, ich würde ihn trotzdem mit 4 Sternen bewerten. Für mich
Ja, was?
bedeuten halt 4 Sterne anders als bei dir.
Zwei Sachen. Erste Sache, du hast ihn auf Letterboxd, glaube ich, 2,5 gegeben. Und zweite
Ich habe den gar
Sache,
nicht bewertet,
du hast ihn
oder?
bewertet. Du hast ihn 2,5 Sterne gegeben. Und zweite Sache ist, wie meinst du das jetzt mit anderer Bewertung? Wie meinst du, was ich habe jetzt mit 4 und was hast du jetzt mit 4? Wie kann ich
Nein,
das
nein.
so?
Ich glaube, ich tendiere generell dazu, höhere Sterne zu geben als du. Deswegen sind 4 Sterne bei dir mehr wert als meine 4 Sterne. Weißt du, was ich meine?
Ach so, ja, das könnte natürlich sein.
Ich gebe mehr Filmen 4 Sterne, auch wenn sie weniger schaffen. Weil 3,5 finde ich ein bisschen wenig. Weil 3,5, keine Ahnung, würde ich auch irgendeiner Komödie geben, die mir gut gefallen hat. Wo ich dann halt zwischendurch mir gedacht hatte, was ist das für ein Mist?
Ja.
Keine Ahnung, wenn da 5 Minuten, dass das für ein Mist drin war und der Rest ist lustig. Und deswegen finde ich, kann ich ihm nicht 3,5 Sterne geben, weil es zu wenig wäre, sondern muss ihm 4 geben, weil es sonst nicht fair wäre. Aber ich würde ihn halt weniger gut bezeichnen, als du ihn bezeichnest. Deswegen sind meine 4 Sterne weniger wert als deine.
Okay, das habe ich verstanden.
Ich habe ihm tatsächlich 2,5 gegeben.
Also, ich habe jetzt gerade gesehen, dass Jules ihn 4,5 Sterne gegeben hat. Möchtest du dich nochmal zu äußern, oder?
Ja. Hallo, ich bin auch noch da. Mein Name ist Herbert. Und ich habe diesem Film 4,5 Sterne gegeben. Sterne. Sterne. Ja, so
Sterne.
spricht man ja wohl heute im
Sternis.
Osten. Sternies, genau. Weil ich einfach, die Bewertung erfolgte vor kurzer Zeit während des Podcasts hier aufgrund der Aussagen von beiden Parteien, denen ich aufmerksam zugehört habe, weil ich wollte nicht in die politische Debatte eingreifen. Und ja, also es ist halt, was so Science Fiction angeht, es ist halt ein Film, den wir nicht alle Tage erleben. Ich meine, frag Leute nach Sci-Fi. Was werden sie dir sagen? Auf welche Ideen werden sie kommen? Star Wars, Star Trek, ist klar. Dann sagen sie vielleicht noch Terminator, Independence Day und so ein Kram, ne?
Ja.
Oder Armageddon meinetwegen auch noch.
Zurück in die Zukunft vielleicht noch.
Zurück in die Zukunft, ja, wo zurück in die Zukunft, ja gut, ist auch klassischer Sci-Fi.
Und
Aber sowas hörst du halt nicht. Weil es ist kein Mainstream, es ist halt Mainstream, ist halt bum 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 tot tot. Ja, oder Kinderfilme. Und
ja, stimmt.
es ist halt auch in der Apollo-Filmkunst, wenn wir da waren halt Filme drin, von denen du hast du nie zuvor gehört. Ja, aber sie waren halt gut.
Sie haben halt, das waren halt
Ja,
Filme, Apollo Filmkunst sind halt Filme, Entschuldigung, geht
und
weiter.
das zeichnet halt Filme, die man, also Filme abseits des Mainstreams auch aus. Natürlich gibt es da auch schlechte Filme, deswegen sind sie auch gar nicht bekannt geworden. Aber sowas wie Arrival hat dann auch ja, eine hohe Bewertung verdient. Und ich hab diesen halben Stern abgezogen, weil es halt wirklich am Anfang so ist, wo du dir jetzt denkst, was zur Hölle ist hier gerade los? Und du gar nichts kapierst. Ja, zwar schlüsselt sich das Ganze am Ende nach und nach auf, aber es ist halt nicht Herr der Ringe und da kann ich nicht 5 Sterne geben.
Ja, okay. Also ich will jetzt.
Es ist ein bisschen Abzug ist da. Es ist nicht perfekt,
Ist Herr der Ringe
ja.
der einzige Film, der von dir 5 Sterne kriegt?
Ach Quatsch, es gibt doch andere Filme, die von mir 5 Sterne bekommen haben. Bei manchen muss ich auch sagen, nur weil Martin gesagt hat, gebt ihm mal 5 Sterne, sowas wie Ein Mann, ein Fjord. Aber ja, es hat nicht ganz gereicht. Dafür, ganz ehrlich, für 5 Sterne bin ich jetzt nicht feucht genug geworden.
Alles klar.
Oh Gott, ey. Also hätten wir haufenweise Abonnenten gerade, ne? Diese Folge wäre mit dieser Aussage nicht mehr monetarisierbar.
Das stimmt.
Ja,
Naja.
gut.
Aber also, ich wollte mal sagen, was ich gerade angefangen hatte. In der Filmkunst werden halt entweder Filme gezeigt, die eine richtige Geschichte erzählen, die halt, keine Ahnung, so einen nur emotionalen oder sozialen Aspekt hat. Oder halt Filme, die ein bisschen komplizierter und dich zum kritischen Nachdenken anregen, finde ich. Das sind hauptsächlich die Inhalt der Apollo-Filmkunst und das finde ich sehr gut.
Was waren so Beispiele für Apollo? Was haben wir gesehen? Was haben wir alles in Apollo gesehen?
Peanut Butter Falcon, also ich hatte das letztens mit Dustin rumgesprochen. Gute Filme von Peanut Butter Falcon. Das war halt einfach so ein sozialer Denkanstoß. Wir haben Dokumentation gesehen, unsere kleine große Farm oder Free Solo.
Oh
Auch
ja,
sehr
die
gut.
waren richtig gut.
Free Solo war so gut.
Oder auch chinesische Dramen, zu denen dann auf einmal die anderen gar nicht kommen.
Stimmt, da
Und
war
die
ja
3 Stunden gehen dann.
was. Ja, bis dann, mein Sohn. 185 Minuten.
Also wir
Aber
haben
der war
so viel geguckt.
okay.
Also ich habe auch noch, ja, wir haben, ich habe, glaube ich, Peanut Butter Falcon, glaube ich, zweimal in der Apollo-Filmkunst, glaube ich, gesehen, weil das hat sich, glaube ich, immer wiederholt. Leider, dadurch, dass ja Corona-bedingt die Kinos ja ausgefallen sind, wäre sonst im Dezember wäre dann noch hier Berliner Alexanderplatz hier noch gelaufen.
Ja?
Haben wir den nicht sogar so
Ja,
gesehen?
den haben wir damals in Hamburg gesehen, aber der wäre nochmal in Berlin gelaufen. Der wäre nochmal hier in WHV gelaufen. Das wäre schön gewesen.
Und dieser Nazi-Komödie, ne?
Ja, Jojo
Der auch
Rabbit
noch
wäre auch noch. Ja,
Jojo
genau.
Rabbit. Ja.
Ja, es war noch, es lief ja auch noch Parasite, ja auch noch in der Apollo-Filmkunst. Es lief auch noch ein anderer Film. Ich weiß nicht genau, wie der hieß. Das war so ein Film mit so einem. Mit.
Und liebe Zuhörer da draußen, bevor ihr jetzt verwirrt seid, was wir hier über Apollo Filmkunst reden, das ist ein zusätzliches Filmprogramm in Wilhelmshaven im UCI. Das hat quasi die Geschichte, also das war nicht immer UCI-Kino, früher hieß das Apollo. Und als UCI das übernommen hat, hat der Besitzer gesagt, ja, alles in Ordnung, aber die Apollo Filmkunst wollte er behalten. Und UCI macht das mit, es funktioniert, sie kriegen Geld, niemand beschwert sich. Wisst ihr Bescheid? Meistens Kinosaal 7. Hängt auch ein Schild drüber, Apollo Filmkunst.
Ich glaube, das gibt es gar nicht gar keinem anderen Kino von USDI.
Gibt's auch nicht so. Also, das ist ja wirklich. Die Apollo Filmkunst Wilhelmshaven geht ja darauf zurück, aufs Apollo Kino. Ja, da kommt das ja auch her. Deswegen auch der Name. Ist auch
In
ausgezeichnet.
anderen Städten ist es halt nicht nötig, weil ich würde mal sagen, in anderen Städten gibt es halt Kinos, die darauf genau spezialisiert sind, solche Filme zu zeigen und die nur solche Filme zeigen. Und in Wilhelmshaven gibt es halt nur ein
Kleine
Kino.
Kinos mit so ein bis zwei Sälen.
Ja.
Die kleinen Programmkinos. Davon gibt es ja zuhauf welche.
Ja, deswegen zum Beispiel in Oldenburg gibt es halt ein schönes Programmkino. Da liefen halt, das war dann auch damals so, und zwar wollte ja unbedingt Parasite sehen, weil Parasite war ja so, es war zu dem Zeitpunkt, als ich den gucken wollte, bevor der ja die Oscars gewonnen hatte, war ja nicht im Hype und auch nicht im Mainstream so vertreten, wie er leider jetzt er ist. Aber da war vorher war das schon extremst gehypt, so sage ich mal, in der Community, die auf Filme so Bock hatten. Da habe ich dann halt mich auch informiert, wo der halt lief. Und dann lief der aber im August schon irgendwo in so einem kleinen Kino in Oldenburg. Und zwar das war so ein, ich weiß nicht, ihr wisst schon, da ist so ein kleines, auch so ein Traditionskino. Da lief Parasite. Halt. Da wollte ich eigentlich extra nach Oldenburg fahren, deswegen, irgendwann Ende August oder Anfang September, und habe dann gesehen, oh, der Film kommt irgendwie einen Monat später doch in Wilhelmshaven raus. Und da habe ich dem Klaas, haben wir uns den ja einmal angeguckt, an dem Donnerstag das erste Mal. Und dann haben wir ihn uns ja Samstag nochmal in so einem Kinomarathon angeguckt, wo wir ja vier Filme am Stück geguckt haben, wo wir das zweite Mal geschaut haben.
Und dann haben wir den nochmal geguckt. War das nicht so?
Ja, stimmt, dann haben wir den auch nochmal zusammen geguckt. Ich habe den dreimal im
Ich habe
Kino gesehen.
Parasite dreimal geguckt, ich auch. Ich glaube sogar viermal noch einmal
Dreimal
mit anderen
geguckt.
Personen noch.
Aber ich sag mal so,
Ja.
Parasite ist auch so ein Film, den würde ich am liebsten in eine vierte Staffel nehmen, weil man über den so viel philosophieren und über diskutieren kann, weil der hat so viele versteckte Anzeichen für so Genialität und der hat auch so viele Genre-Mix, was kein anderer Film so gut gemacht hat wie er bis jetzt. Den würde ich in der vierten Staffel theoretisch reinnehmen, wenn ihr das möchtet, weil darüber kann man echt diskutieren. Das war auf jeden Fall eine glatte 5-Sterne-Bewertung bei mir. Bei euch war das, glaube ich, ja 4,5 und 4. Aber darüber können wir richtig diskutieren.
Weiß es
Nächste
nicht.
Staffel. So, jetzt haben wir schon mal, Leute, haben wir schon mal angeteasert für nächste Season. Parasite.
Vielleicht.
Sicher.
Sehr wahrscheinlich.
Außer wir nehmen halt irgendeine andere Staffel mit anderen Kriterien. Oder wir machen sie halt so, dass
Naja,
sie
Parasite hat so
passt.
viele Genres, da kannst du halt Drama, Action, Horror, Thriller, alles Mögliche reinnehmen. Also genug. Aber ja.
Ja, stimmt, ja, Parasite ist ja auf Platz 1 in den Top 250 bei
Ja, der ist
Letterboxd.
noch vor der Pate. Vor der Pate 2. Das ist der bestbewertete Letterboxd-Film aller Zeiten bis jetzt. Mit 4,6, ja, glaube ich, ist absolut krass.
Ja.
Und auf Platz, und dann zum Beispiel bei IMDb, bei der Top-Liste, wo man sich ja oft orientiert an den besten Filmen aller Zeiten, weil da ja auch die meisten Leute bewerten. Dort ist er, glaube ich, auf Platz 27 jetzt schon. Also schon Top 30 ist ja schon krass. Also finde ich jetzt, was da für Filme dabei sind, sonst wie Herr der Ringe, Pate. Harry Potter, nein, das ist nicht dabei, aber ja. Nee, aber ich wollte mal ganz kurz so langsam zum Ende kommen und noch mal ganz kurz kleine Werbung machen. Also ich mache die eine Werbung, ihr macht den Rest der Werbung. Und zwar haben wir, wie es heute ausgesehen hat, und zwar der liebe Julius hat uns auch einen Letterboxd-Account erstellt als der Filmpodcast, wo wir jetzt die ganzen Filme ja draufstellen werden, die wir alle zusammen uns angeguckt haben. Und eine durchschnittliche Bewertung daneben. Habe jetzt gesehen, der hat jetzt, glaube ich, 3,5 Sterne bekommen als durchschnittliche Bewertung. Theoretisch müsste er eigentlich 4 bekommen, weil 4,5 und.
Ja, wenn Klaas das noch ändert, kann
Ich
ich
habe
das
das
auch ändern.
geändert. Ich wollte dazu noch was sagen. Ich habe dem Film 2,5 Sterne ursprünglich gegeben, weil die Story halt so langsam war eigentlich und so wenig passiert ist. Aber ich habe dem Film zusätzlich noch ein Like gegeben und Likes haben bei mir sehr wenig Filme.
Ui, ui.
Also es hat gleichzeitig habe ich eine schlechte Bewertung gegeben eigentlich, aber dem Film trotzdem gelobt, weil es halt eine Art von Film ist, die ich mag, die ich in dem Moment dachte, nicht gut umgesetzt ist und nachträglich, ich weiß nicht, ich muss ihm halt noch ein paar extra Sternchen geben, wegen den wissenschaftlichen Hintergründen und so.
Ja gut, ich habe es gerade geändert.
Ich habe es auch
Ne?
mal geändert.
Das war auch übrigens, also was Dustin gesagt hat, ne, mit Letterboxd, der Podcast-Account war eine spontane Idee, die mir so vor einer halben Stunde gekommen ist und es ist halt kein Zeitaufwand. Da dürft ihr gerne vorbeischauen, den Link findet ihr ab sofort immer in der Beschreibung. Auch den zusätzlichen Link neben unseren Profilen, wobei halt auf dem Podcast-Profil halt nur Filme dann sind, die wir alle gesehen haben. Ne?
Exakt.
Also auch im Rahmen des Podcasts und nicht irgendwann mal. Ja,
Ja.
deswegen wird sich das nach und nach irgendwann mal füllen.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht noch die Filme, die wir aus den anderen im Staffeln genommen haben, dass wir die vielleicht nochmal dann extra nochmal reinstellen werden.
Die kommen vielleicht noch
Ja.
nach. Die werden dann immer so mit dem.
Im
Ja.
Laufe der Zeit halt.
Vielleicht investiere ich auch die 16 Euro für einen Pro-Account.
Was bringt der?
Keine Werbung, bessere Übersicht. Neben deinem Namen steht Probo, neben meinem Namen steht auch Patron.
Stimmt, immer noch.
Bei Zeusbar. Ja, ich hab mich tatsächlich dazu entschlossen, das beizubehalten und ich finde Letterboxd ganz toll und deswegen verdienen die eine kleine Unterstützung.
Jetzt
Und
muss
da
ich
sind
jetzt schon ein Jahr
41,
geschenkt haben oder
das
länger.
sind 41. 41 Euro im Jahr sind da nicht übertrieben für, finde ich.
Nee, das ist eigentlich in
Meine
Ordnung.
Meinung.
Also.
Hashtag keine
Und
Werbung.
Letterboxd ist erstens auch relativ groß. Also, das darf man nicht vergessen. Es ist, glaube ich, die größte App für Filme, die es gibt. Tatsächlich.
Ja, kann sein.
Ja, deswegen. Also, das sieht man ja auch bei Parasite zum Beispiel 370.000 oder sogar 500.000 Leute, die den Film bewertet haben und sich angeschaut haben, so grob gesagt. Und das sind ja die Leute, die sie aktiv benutzen. Es gibt auch genug Leute, die sage ich mal, Letterboxd nicht so extremst aktiv benutzen und dann auch nicht jeden Film, sage ich mal, reinpacken.
Grüße gehen an dieser Stelle raus an Martin und Merlin.
Ja. Deswegen, und das ist halt schon eine große Community. Deswegen, also.
Also Letterboxd, wenn man sich so anguckt, wie das entstanden ist, die haben ein bisschen von der Google-Erfolgsgeschichte geklaut. Auch so ein paar Studenten, die sich in einer Garage in Australien gedacht haben, wir machen das jetzt mal. Ach ja. Ja. Ach und liebe Leute, euch wird aufgefallen, dass die letzten Folgen vielleicht eine Woche später gekommen sind als geplant. Ich war der Cutter, das bin ich, hatte einen Kurzurlaub und hat deswegen keine Zeit gehabt, das zu schneiden. Nehmt mir das nicht übel, das verschiebt sich halt alles ein bisschen. Dafür sind wir auch noch nicht so groß. Da merkt das kein Mensch.
Ja, das ist ganz in Ordnung.
Ja. Generell, wir haben alle, das können wir nicht nur auf den Cutter schieben, dass da Verzüge reinkommen in die ganzen Abläufe, die wir geplant haben.
Sag mal
Das
so,
liegt
immer wenn auf
dann
der
mehreren
Website steht,
Leuten.
Folge aufgenommen und dann kommt sie später, ja, dann ist der Cutter schuld. Aber ich müsste auch den Status auf der Website ändern und das mache ich nicht.
Nicht
Egal.
praktisch.
Ihr kennt das ganze Prozedere. Folgt uns überall, wo ihr könnt. Lasst uns Kommentare, kommt auf unseren Discord. Alle notwendigen Links findet ihr auch auf www.let's-podcast-together.de. Und von meiner Seite sage ich jetzt Tschüss.
Und mir auch von da aussieht. Tschüss.
Ich verabschiede mich auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Bye.